بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum 25. Juz. Und zwar geht es hier weiter mit Surat Ash-Shura, also die Beratung, und das ist eine mekkanische Sure. Diese Sure ist die zweite Sure im Koran, die mit fünf Buchstaben beginnt. Und zwar beginnt diese Sure mit den Buchstaben Hamim, Ain, Sin, Qaf. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, so gibt dir Allah als Offenbarung ein und hat auch zuvor denjenigen, die vor dir waren, als Offenbarungen eingegeben, er der Allmächtige und Allweise, Ayah 1 bis 3. Danach weist Allah subhanahu wa ta'ala auf seine Macht hin, indem er sagt, beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her, und die Engel lobpreisen ihren Herrn und bitten ihn um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Ja, sicherlich, Allah ist der Allvergebende und Barmherzige, Ayah 5. Wenn also die Himmel aufgrund der Ehrfurcht Allahs Azza wa Jal fast brechen würden und die gewaltigen Engel demütig sind vor ihrem Herrn, dann sollte auch der Mensch, der viel schwächer ist als diese Geschöpfe, sich Allah Azza wa Jal ergeben und sich unterwerfen. Danach erklärt Allah Azza wa Jal, dass man sich bei Meinungsunterschieden auf Allah zurückberuft und beruht, so sagt Allah Azza wa Jal, und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allah alleine zu. Dies ist doch Allah, mein Herr, auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. Ayah 10. Anschließend erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala eine Grundregel der Glaubenslehre, und zwar sagt Allah, nichts ist ihm gleich, und er ist der Allhörende und Allsehende. Ayah 11. Diese Ayah erklärt den Umgang mit den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar erklärt hier diese Ayah, dass Allah azza wa jal niemandem gleicht. Niemand ist so wie Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Ayah bestätigt auch im selben Kontext die Namen Allahs und somit auch die Eigenschaften Allahs, denn Allah sagt hier, er ist der Allhörende und Allsehende. Und aus dieser Ayah wird folgender Grundsatz deutlich. Und zwar, so wie wir bestätigen, dass Allah Azza wa Jal existiert und lebt, obwohl auch Geschöpfe existieren und leben, so müssen wir auch alle anderen Eigenschaften Allahs bestätigen, auch wenn der Wortlaut dieser Eigenschaften bei Geschöpfen vorhanden ist, so ist die Art und Weise nicht so wie beim Herrn subhanahu wa ta'ala. Und diese Regel muss man immer, wenn man die Namen und Eigenschaften Allahs sich betrachtet, immer sich daran erinnern. Denn diejenigen, die die Eigenschaften Allahs azza wa jalla leugnen oder sie uminterpretieren, sagen ja immer wieder, wir dürfen Allah nicht vergleichen. Und das stimmt, dass wir Allah nicht vergleichen dürfen. Aber das tun wir nicht, indem wir die Eigenschaften Allahs ablehnen und umändern auf einer Weise, die weder von den Sahaba überliefert wurden, noch von den vier Imamen, sondern eine Erneuerung darstellt in der Religion. Allah Azza wa Jal lebt und der Mensch lebt auch. Deswegen kann ich ja nicht sagen, okay, deswegen lebt Allah nicht oder die Eigenschaften des Lebens darf ich Allah nicht zuschreiben. Und so, wie ich das eben nicht mache bei dieser Eigenschaft, so darf ich das auch nicht machen bei der Eigenschaft, dass Allah ein Gesicht hat. Da kann ich auch nicht sagen, gut, Allah hat ein Gesicht und der Mensch hat auch ein Gesicht, deswegen hat Allah doch kein Gesicht. Sondern die richtige Art und Weise ist zu sagen, Allah lebt und der Mensch lebt, aber das Leben Allahs, die Existenz Allahs ist nicht so wie die Existenz des Menschen. Und dementsprechend bei allen anderen Eigenschaften, Allah Azza wa Jal spricht, der Mensch spricht, aber das Sprechen Allahs ist nicht so wie das Sprechen des Menschen. Allah Azza wa Jal hat ein Gesicht und der Mensch hat ein Gesicht, aber das Gesicht Allahs ist nicht so wie das Gesicht der Menschen und so weiter. Das ist also die Herangehensweise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, die die Sahaba umgesetzt haben, und auch die alle vier Imame haben diese Art und Weise geglaubt und diese Art und Weise eben verinnerlicht. Und genau das müssen wir eben auch machen. Danach wurden die fünf Gesandten der Entschlossenheit erwähnt. Allah Azza wa Jalla sagt, er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will, und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Ayah 13. Die fünf Propheten oder Gesandten der Entschlossenheit sind also Nuh, a.s., Ibrahim, a.s., Musa, a.s., Isa, a.s. und Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er wurde in dieser Ayah nicht namentlich genannt, aber Allah Azza wa Jalla hat auf ihn hingewiesen, indem er gesagt hat, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Warum wurden diese gesandten Propheten oder Gesandten der Entschlossenheit Ulul Azm min ar-Rusul, warum wurden sie so genannt? Weil sie sehr geprüft wurden. Also ihre Prüfungen waren gewaltig und sie haben sehr viel Standhaftigkeit, Entschlossenheit und Geduld gezeigt. Und das sind die besten Gesandten. Der beste Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Muhammad alaihi salatu wasallam. Und die besten nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind diese fünf Gesandten der Entschlossenheit. Ebenso wird in dieser Ayah zur Geradlinigkeit aufgerufen, beziehungsweise in dieser Sura. So sagt Allah Azza wa Jal, darum rufe du auf und sei geradlinig, wie dir befohlen wurde, und folge nicht ihren Neigungen und sag, ich glaube an das, was Allah an Büchern herabgesandt hat. Und mir ist befohlen worden, unter euch gerecht zu handeln. Allah ist unser Herr und euer Herr. Uns unsere Werke und euch eure Werke. Es gibt keine gemeinsame Beweisgrundlage zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen und zu ihm ist der Ausgang. Ayah 15. Die Aussage hier, und sei geradlinig, wie dir befohlen wurde, erklärt, dass man Allah Azza wa Jalla eben so anbeten soll, wie es Allah verlangt. Ja, und nicht so, wie man, wie die eigene Neigung es wünscht. Weil einige beten Allah subhanahu wa ta'ala an oder dienen Allah so, wie es ihnen gerade passt. Und das ist nicht die vollständige Unterwerfung, sondern du machst das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir von dir verlangt, gleich ob deine Seele das schön findet oder nicht. Sondern du bist ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, also betest du Allah azza wa jalla an, so wie er es von dir verlangt hat. Weiterhin erklärt Allah, dass diese Botschaft Wahrheit und Gerechtigkeit ist. Allah sagt, Allah ist es, der das Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat und auch die Waage. Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nahe. Ayah 17. Die Waage ist also die Gerechtigkeit. Denn Allah hat mit diesem Buch die Rechte der Menschen dargelegt und zur Einhaltung der Rechte aufgerufen. Wer aber die Rechte nicht einhält, der folgt eben nicht der Religion. Und so sagt Allah Azza wa Jalla, oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Ayah 21. Und damit gehört es zum Götzendienst, dass man die Gebote Allahs als schlecht erklärt oder für schlecht erklärt, das widerspricht dem Glauben. Zu den Bestimmungen Allahs gehört auch die Aufteilung der Versorgung. Und diesbezüglich sagt Allah, und würde Allah seinen Dienern die Versorgung großzügig zuteilen, würden sie auf der Erde Ungerechtigkeit verüben. Aber Allah lässt im richtigen Maß herabkommen, was er will. Er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Ayah 27. Das heißt, Allah Azza wa Jalla gibt jedem an Versorgung, was für ihn gut ist. Und Allah Azza wa Jalla erklärt in dieser Sura, dass ein Unglück einen Menschen aufgrund seines Verhaltens treffen kann, nämlich aufgrund von Sünden. Und dazu sagt Allah Azza wa Jal, und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Und er verzeiht vieles. Ayah 30. So sind Schicksalsschläge entweder eine Prüfung oder eine Strafe. Wie erkenne ich dann, ob das jetzt eine Prüfung oder eine Strafe war? Führt dich dieser Schicksalsschlag näher zu Allah, war es eine Prüfung. Führt es dich fern von Allah, war es eine Strafe. Danach erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala einige besondere Eigenschaften der Gläubigen. Allah azza wa jal sagt, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ayah 36 bis 38. Was immer euch gegeben worden ist, ist Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Was aber bei Allah ist, ist besser und beständiger für diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen. Und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden und wenn sie zornig sind, doch vergeben. Und diejenigen, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten, ihre Angelegenheiten durch Beratung untereinander regeln und von dem ausgeben, womit wir sie versorgt haben. Ayah 36 bis 38. Daher heißt diese Sura auch Surat Ash-Shura, also die Beratung, die hier erwähnt wurde. Denn die Beratung, Ash-Shura, gehört zu den wichtigsten Prinzipien des Islams und so hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam in zahlreichen Angelegenheiten mit den Gefährten beraten. Und ein Beispiel dafür ist, dass er eines Tages seine Frau beraten hat, und zwar Ummu Salama, denn als die Sahaba zur Umrah gehen wollten und die Mekkaner sie gehindert haben, mussten sie zurückkehren. Und damit mussten sie ihren Weihezustand verlassen, in diesem Weihezustand der Pilgerfahrt. Und das bedeutet, sie müssen ihre Haare schneiden oder rasieren. Aber die Sahaba waren eben so sauer auf die Mekkaner, dass sie eben nicht die Umrah machen durften. Und da hat Rasul alaihissalatu wassalam seine Ehefrau gefragt, was er denn machen könnte, da die Sahaba eben so sauer sind auf die Mekkaner und sie wollen eben nicht raus aus diesem Weihezustand. Und da hat sie ihn beraten, radiyallahu anha, dass er hinausgehen soll vor den Sahaba und er soll eben die Haare rasieren und so werden die Sahaba ihm dann auch folgen, was auch tatsächlich passiert ist. Ebenso ist ein Beispiel für die Beratung, was nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat, und zwar nach dem Tod von Umar radiallahu anhu, als er gestorben ist, er wurde ja getötet, und dann hieß es, wer wird nun der Kalif? Und da haben sich die Sahaba auch beraten, wer denn der nächste Kalif wird, und dann haben sie sich geeinigt auf den Kalifen, Uthman ibn Affan radiyallahu an. Und das zeigt eben, dass die Beratung eines der wichtigsten Grundprinzipien des Islams ist. Danach erwähnt Allah azza wa jal auch die unterschiedlichen Formen der Offenbarung. Allah azza wa jal sagt, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben von Offenbarung oder hinter einem Vorhang, oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Gewiss, er ist erhaben und allweise. Ayah 51. Das heißt, Allah azza wa jal beschreibt hier die Offenbarung, wie sie geschieht. entweder durch Eingebung. Was heißt Eingebung? Das heißt, ohne dass ein Engel zu diesem Propheten kommt und ohne dass Allah zu ihm spricht. Ein Beispiel dafür sind Träume. Das heißt, Träume bei Propheten sind Offenbarung. Natürlich sind Träume bei Nicht-Propheten keine Offenbarung. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, dass Allah Azza wa Jal direkt spricht zu den Propheten. Das war ja der Fall beim Propheten Musa alayhi salam, aber hinter einem Vorhang. Was heißt hinter einem Vorhang? Also man sieht, also dieser Prophet sieht Allah nicht, aber er hört ihn. Und das gleiche war ja auch beim Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in der Himmelsreise, als Allah Azza wa Jal ihm die 50 Gebete auferlegt hat und dann wurden es am Ende 5 Gebete. Oder die dritte Form ist, dass ein Engel zu diesem Propheten kommt, und zwar entweder in der ursprünglichen Gestalt, wie Rasul a.s. Jibril gesehen hat mit seinen Flügeln, oder in Form eines Menschen. Das ist auch der Fall. Und all diese Formen der Offenbarungen gab es auch beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Zum Abschluss dieser Sura bezeichnet Allah den Koran als Geist, da durch den Koran eben die Herzen zum Leben erweckt werden, so wie der Geist Grund zum Leben des Körpers ist. Allah sagt, und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist, doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen, von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg, Allahs Weg, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Sicherlich zu Allah nehmen die Angelegenheiten ihren Ausgang. Ayah 52 und 53. Die nächste Sura ist Surat Az-Zukhruf, die Zierde. Das ist eine mekkanische Sura. Und zu Beginn erwähnt Allah Azza wa Jalla die zwei Buchstaben Hamim und es wird darauf hingewiesen, dass der Koran auf Arabisch offenbart wurde. Ebenso sagt Allah Azza wa Jalla dann, und gewiss, es ist in der Urschrift des Buches bei uns wahrlich erhaben und weise. Ayah 4. Das heißt, diese Urschrift des Buches oder Mutter des Buches Ummul Kitab, das ist die wohlbewahrte Tafel. Und Allah Azza wa Jalla hat ja den Stift oder das Schreibrohr erschaffen und ihm gesagt, alles aufzuschreiben. Er hat ihm gesagt, alles aufzuschreiben, was sein wird, nämlich 50.000 Jahre vor Erschaffung von Himmel und Erde. Und dazu gehört natürlich auch der Koran. So wurde der Koran in der wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben. Danach erklärt Allah, dass die Polytheisten daran glaubten, dass Allah der Schöpfer ist, allerdings haben sie neben ihm andere Götter beigesellt. Und Allah Azza wa Jalla brachte Beweise vor, dass er der einzige Anbetungswürdige ist und dazu gehört die Gabe der Transportmittel. Und in diesem Zusammenhang erwähnt Allah Azza wa Jalla ein Bittgebet, welches wir aufsagen sollen, wenn wir eben ein Transportmittel benutzen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, damit ihr euch auf ihren Rücken zurechtsetzt und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt, wenn ihr euch darauf zurechtgesetzt habt und sagt, Preis sei demjenigen, der uns dies dienstbar gemacht hat, wir wären hierzu ja nicht imstande gewesen und wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Ayah 13 und 14. Und das ist ein Bittgebet, das man eben sagen sollte, wenn man irgendwo in einem, ob das ein Tier ist oder ob das ein Auto ist oder ein Flugzeug, egal was es ist an Transportmittel, dass man Allah Azza wa Jalla eben dafür dankt. Ebenso tadelt Allah die Polytheisten für ihr Verhalten gegenüber die Mädchen. So sagt Allah, wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt dessen verkündet wird, was er dem Allerbarmer zum Gleichnis zuschreibt, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Ayah 17. Also wenn er die frohe Botschaft bekommt, dass er ein Mädchen bekommen hat, das war für die damaligen Polytheisten eine Schande, aber sie haben es Allah Azza wa Jal zugeschrieben. Das haben wir ja bereits erwähnt, dass Allah Azza wa Jal hier sie kritisiert, warum sie Allah etwas zuschreiben, was sie für sich selbst aber nicht zuschreiben wollen. Und er tadelt sie für die Behauptung, dass die Engel Töchter Allahs sind. Allah sagt, und sie machen die Engel, die sie ja Diener des des Albamas sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden. Ayah 19. Dieser Abschluss dieser Ayah ist auch wichtig für alle anderen Themen. Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden. Das gilt für jedes Zeugnis, für jede Aussage, die du machst. Jede Behauptung, die du aufstellst, da darfst du nicht vergessen, dass die Engel das alles aufschreiben. Und dafür musst du Rechenschaft ablegen, Yawmul Qiyam. Und deswegen sollte ein Mensch immer davor sich hüten, dass er etwas sagt, wovon er nicht sicher ist oder nicht Gewissheit hat, ja, beziehungsweise nicht eine starke Vermutung hat. Dann ansonsten wird man eben zur Rechenschaft gezogen für solche Aussagen. Eine weitere Behauptung der Polytheisten erwähnt Allah Azza wa Jal in folgender Ayah, und sie sagen, wenn der Allerbarmer gewollt hätte, hätten wir ihnen nicht gedient. Sie haben kein Wissen davon, sie stellen nur Schätzungen an. Ayah 20. Hier geht es darum, dass die Polytheisten anhand des Schicksals argumentieren. Und das ist ein Thema, das auch bei vielen Muslimen der Fall ist, das Argumentieren anhand des Schicksals. Das heißt, ich kann nichts dafür, Allah hat es mir aufgeschrieben, dass ich sündige. Und so haben die auch gesagt, ja, wenn Allah wollte, hätten wir das ja nicht getan, dass wir die Götzen anbeten. Und diese Argumentation ist natürlich ungültig, denn es zeigt ein falsches Verständnis vom Schicksal, von der Vorherbestimmung, also al-Qada wal-Qadar. Allah Azza wa Jal hat dem Menschen einen freien Willen gegeben, einen Verstand. Dadurch kann der Mensch selbst entscheiden. Das heißt, Allah Azza wa Jal zwingt diese Entscheidungen dem Menschen nicht auf. Natürlich gibt es Sachen, für die kann der Mensch nichts, ja, für seinen Geburtsort, für seinen dafür, ob er Mann oder Frau ist, für seine Hautfarbe. Dafür wird er auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber das Handeln, die Taten, die Aussagen, die man macht, die macht man aus freien Zügen. Allah Azza wa Jal wusste aber schon immer, wie du dich entscheiden wirst. Und deine freie Entscheidung, die Allah schon immer wusste, die hat er dann aufgeschrieben in der wohlbewahrten Tafel, eben 50.000 Jahre vor Erschaffung von Himmel und Erde. Also er hat da aufgeschrieben, was du freiwillig machen wirst oder sagen wirst. Und deswegen kann kein Mensch kommen und sagen, ja, Allah hat mir aufgezwungen, dass ich nicht bete oder dass ich irgendeine andere Sünde mache. Nein, Allah wusste, dass du an diesem Tag diese Sünde begehst, also hat er es geschrieben, 50.000 Jahre vor Erschaffung von Himmel und Erde. Aber wer ist verantwortlich für diese Sünde? Wer hat sie gewollt im Sinne von, er hat entschieden, dass es so geschehen wird? Das bist du. Du wolltest, dass diese Sünde begehen oder auch diese gute Tat begehen, also wirst du bestraft oder eben belohnt. Der Name dieser Sura ist auf folgende Ayah zurückzuführen. Allah Azza wa Jal sagt, und damit die Menschen nicht eine einzige Gemeinschaft werden, sahen wir davon ab, sonst hätten wir wahrlich denjenigen, die den Allerbarmer verleugnen, für ihre Häuser Decken aus Silber gemacht und auch Treppen, auf denen sie hätten hochsteigen können, und Türen für ihre Häuser und Liegen, auf denen sie sich lehnen können, und weitere Zierde. Das ist hier dieser Wortlaut, Zuchruf. All das ist aber nur Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Das Jenseits bei deinem Herrn ist jedoch für die Gottesfürchtigen bestimmt. Ayah 35. Also Allah Azza wa Jal erklärt hier, dass diese irdische Welt bei Allah Azza wa Jal gar keinen Wert hat. Also sie ist nichts wert. Und deswegen gibt Allah Azza wa Jal einigen seiner Diener nicht so viel vom Weltlichen. Ja, sonst hätte er ja jedem alles gegeben. Wenn diese Welt so wichtig wäre, dann hätte er auch den Gläubigen so viel gegeben. Aber diese Welt ist nicht so wichtig. sondern das wahre Leben ist das Leben im Jenseits. Und das darf ein Mensch nie vergessen. Auch wenn du nicht alles bekommen hast in der Dunya, du bist nicht in der Welt des ewigen Genusses, sondern du bist in der Welt der Prüfung, der Stätte der Prüfung. Der ewige Genuss, der kommt in der Stätte des Verweilens, die Stätte der Ewigkeit. Und das ist das Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Eintritt gewähren, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abbrechen. So warnt Allah azza wa jalla davor, dass jemand, der sich vom Gedenken Allahs abwendet, einem Begleiter ausgesetzt wird. Allah sagt, wer für die Ermahnung des Al-Abamas blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. Ayah 36. Und dieser Qarin ist also der Begleiter, der Geselle, der ist bei jedem Mensch. Also jeder Mensch hat einen Qarin. Nur du kannst deinen Qarin besiegen, indem du Ibadah vollziehst, indem du näher kommst zu Allah Azza wa Jal, dann wird dieser Qarin auch entsprechend keinen negativen Einfluss auf dich haben. Aber wenn du dich nicht beschützt mit Ibadah, Fasten, Beten, Spenden, Koran lesen, dann wirst du so schwach sein, dass dieser Qarin dir permanent Schlechtes einflüstert, ne, und Sünden dir eben verschönert. Und die Lösung gegen diesen Qarin, gegen diesen Gesellenbegleiter ist, dass wir uns beschützen, dass wir uns stärken durch die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal erklärt dann Yawm al-Qiyamah, wie ein Mensch dann bedauert, dass man diesem Qarin gefolgt ist. Allah azza wa jal sagt, wenn er dann schließlich zu uns kommt, sagt er, o wäre doch zwischen mir und dir eine Entfernung wie zwischen Osten und Westen, ein schlimmer Geselle. Ayah 38. In dieser Sura wird auch die Geschichte von Musa a.s. erwähnt und dabei erklärt Allah subhanahu wa ta'ala, dass Pharaon sein Volk geblendet hat. Allah sagt, er fand sein Volk leicht zu beeinflussen und da gehorchten sie ihm. Gewiss, sie waren ein Volk von Frevlern. Ayah 54. Denn Pharaon prahlte mit seiner Macht und mit seinem Vermögen, mit seiner Fähigkeit und spottete gegen Musa, ja, dass er so arm ist und schaut mal, er kann nicht mal richtig reden, sagte er und so weiter. Das heißt, er hat seinem Volk gezeigt, wie herrlich er selbst ist und wie schlecht eben Musa ist und leider haben viele ihm geglaubt, ja, wie es leider sehr oft der Fall ist, dass man die Äußerlichkeiten als Maßstab nimmt. Ein weiteres Scheinargument der Polytheisten erwähnt Allah Azza wa Jal in folgender Ayah. Und als der Sohn Maryams als Beispiel angeführt wurde, da brach dein Volk sogleich in Geschrei aus. Und sie sagten, sind unsere Götter besser oder er? Sie führten ihn dir nur zum Streit an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Ayah 57 bis 58. Das Argument der Mekkaner war, warum sollen wir nicht unsere Götzen anbeten, wo doch die Christen Jesus anbeten? Ja, ist der besser als unsere Götzen? Also wenn hier jemand angebetet werden darf, eben Isa, warum sollen nicht auch Hubal und Uzza und Allat und wie sie alle heißen, diese Götzen der Polytheisten damals? Warum sollten die nicht angebetet werden? Und das zeigt, wie gravierend dieser Fehler ist, dass man Allah Azza wa Jal Kinder zuschreibt. Denn das öffnet Tore zur Anbetung von jeglichen Geschöpfen. Ja, warum soll Isa jetzt besser sein als irgendein anderer Götze, der angebetet wird? Ich meine jetzt nicht Isa in der Stellung bei Allah. Natürlich, Allah Azza wa Jal hat Isa als edlen Propheten entsandt. Aber die Argument der Mekkaner ist so. Also das Argument der Mekkaner war, warum soll denn bitte schön verboten sein, einen Götzen anzubeten, wenn Isa angebetet werden darf? Und dieses Argument kann ja jeder jetzt benutzen. Warum soll man nicht die Kuh, nicht die Sonne, nicht den Shaitan selbst, möge Allah uns davor bewahren, warum soll man sie nicht anbeten? Und deswegen hat der Islam diese Tür verschlossen. Allah hat weder Kinder, noch wurde er Mensch, noch irgendetwas. Sondern Allah Azza wa Jal ist der Anbetungswürdige und alle anderen außer Allah sind Geschöpfe, die nicht göttlich sind und die keine göttlichen Fähigkeiten besitzen und die nicht angebetet werden dürfen. Eine besondere Warnung erwähnt Allah Azza wa Jalla hier vor schlechten Freunden. So sagt Allah Azza wa Jalla, die Freunde werden an jenem Tag einer des anderen Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. 67. Also, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, dass man die Freunde haben sollte, die dann Yawm al-Qiyama einem nicht zum Feind werden. Weil jeder versucht dann, die Sünden, die man selbst hat, dem anderen zuzuschreiben. Du warst es doch, du hast mir gesagt, beten wir nicht, komm, beten wir nachher, komm, mach kein Hijab, nächstes ist jetzt nicht Zeit dafür, komm, du kannst doch schon Zins nehmen oder nicht. Die werden sich streiten, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen sollte man eben schon in der Dunya mit Leuten befreundet sein, die einen zum Guten aufrufen. Zum Abschluss der Sura geht Allah Azza wa Jal nochmals auf die Behauptung ein, dass er Kinder hätte. Allah Azza wa Jal sagt, sag, wenn der Allerbarmer Kinder hätte, wäre ich der Erste derjenigen, die ihm dienen. Preis sei dem Herrn der Himmel und der Erde, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Aya 81 und 82. Die nächste Sura ist Surat Ad-Dukhan, der Rauch. Es ist eine mekkanische Sura. Und auch diese Sura beginnt mit den Buchstaben Hamim. Der Rauch, der hier in dieser Sura erwähnt wird, ist zurückzuführen nach einigen Tafsir-Gelehrten auf folgenden Offenbarungsanlass. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen die Polytheisten in Mekka Dua gemacht, dass sie eine Hungersnot erleiden sollen. Und tatsächlich ist diese Hungersnot eingetreten. Allah Azza wa Jalla sagte diesbezüglich, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Aya 10. Und gemeint ist damit, dass sie eben, wie sie selbst gesagt haben oder wie überliefert wurde, dass sie aus Hunger, wenn sie in den Himmel hochgeschaut haben, dann haben sie so gesehen, als ob da Rauch wären. Das aufgrund dieser Hungersnot. Und dann haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, bitte mach Dua für uns und dann glauben wir auch. Ja, also das ist ja ein Zeichen, das ist klar und deutlich, wir werden dann auch glauben, aber bitte mach Dua, dass diese Hungersnot zu Ende ist. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darum gebeten. Und Allah sagt, unser Herr, nimm die Strafe von uns hinweg, wir sind jetzt ja gläubig. Aya 12. Aber wie immer haben sie danach doch nicht geglaubt. Und das hat Allah azza wa jalla auch erwähnt, dass sie eben nicht glauben werden. Allah sagte, wir werden die Strafe ein wenig hinwegnehmen. Ihr werdet sicher zurückkehren. Zurückkehren also zu eurem Unglauben. Am Tag, da wir mit der größten Gewalt zupacken werden, gewiss, da werden wir Vergeltung üben. Aya 15, also am Tag der Auferstehung. Danach geht Allah Azza wa Jalla nochmals auf die Geschichte von Musa und Pharaon ein und erklärt, wie das Volk Pharaons den weltlichen Genuss hatten, aber alles verloren haben, da sie nicht geglaubt haben. Und anschließend stellt Allah Azza wa Jalla die Frage, sind sie etwa besser oder das Volk Tubba's und diejenigen vor ihnen? Wir vernichteten sie, sie waren ja Übeltäter. Aya 37. Das Volk Tubba ist ein Titel, den die Könige im Jemen bekamen. Und so gab es einen König, der Polytheist war, aber danach geglaubt hat und der lebte nach der Religion von Musa, also vor Isa a.s. lebte er und hat sich an die Religion von Musa a.s. gehalten und er hat den Iman, also den Glauben angenommen, aber sein Volk eben nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt ihn also beziehungsweise sein Volk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war zu Beginn nicht sicher, ob Tubba, also der König selbst, ein Gläubiger war oder nicht. Und danach hat Allah azza wa jalla ihm aber erklärt, dass eben sein Volk ungläubig war, aber nicht er. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Tubba ein gläubiger Mensch gewesen ist. Und zum Ende der Sura beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe der Höllenbewohner und erwähnt nochmals den Zaqqum-Baum. Und ebenso erwähnt Allah den Lohn der Paradiesbewohner am Ende dieser Sura. Die nächste Sura in diesem Juz ist Surat al-Jathiyah, also die Kniende. Das ist eine mekkanische Sura und auch diese Sura beginnt mit Hamim. Danach erinnert Allah subhanahu wa ta'ala an einige Zeichen in der Schöpfung Allahs, die auf die Macht Allahs hinweisen, und er warnt vor denen, die sich vom Weg Allahs abwenden. Allah sagt, wehe jedem durch und durch sündigen Lügner, der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden und hierauf hochmütig in seinem Unglauben verharrt, als ob er sie nicht gehört hätte. So verkünde ihm schmerzhafte Strafe, und wenn er etwas von unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Ayah 7 bis 9. Ebenso warnt Allah Azza wa Jal vor der Befolgung der Neigung. So sagt Allah Azza wa Jal, was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat, den Allah trotz seines Wissens hat in die Irre gehen lassen, und dem er das Gehör und das Herz versiegelt und auf dessen Augenlicht eine Hülle gelegt hat. Wer könnte ihn nach Allah recht leiten? Bedenkt ihr denn nicht? Ayah 23. Das bedeutet, derjenige, der seiner Neigung folgt, den wird Allah Azza wa Jalla nicht recht leiten. Aber derjenige, der seiner Neigung widerspricht, den wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz öffnen und seine Augen sehen lassen, seine Ohren hören lassen. Danach erwähnt Allah die Völker, die sich knien werden, wonach die Sura hier benannt wurde. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, an jenem Tag werden diejenigen verlieren, die Nichtiges tun, und du wirst jede Gemeinschaft kniend sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Ayah 27 und 28. Und Allah droht denen, die ihn im Leben vergessen haben. Und er droht ihnen damit, dass er sie dann vergisst, Yawm al-Qiyamah. Und so sagt Allah Azza wa Jal, und es wird gesagt, heute werden wir euch vergessen, wie ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer, und ihr werdet keine Helfer haben. Ayah 34. Gemeint ist damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie ignorieren wird, ja, und ihre Bittgebete nicht erhören wird. Ihre Wünsche, dass Allah azza wa jal sie rettet, wird Allah azza wa jal nicht erhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.